Folge 3 von Kannst du so nicht sagen. Mein Name ist Andres Koberg und hier begrüße ich den Superstar der Orlando Magic, Moritz Wagner.
Ich habe kurz gedacht, du introduce jetzt Franz. sind direkt Kindheitstrauma hochgekommen bei mir.
Ich musste mich auch stark konzentrieren, dass ich das richtig im Kopf noch hinbekomme.
Ja, geht nicht nur dir so.
Moritz, die Mannschaftskasse von Kannst du so nicht sagen, füllt sich stark. Wir hatten mal wieder eine kleine Verzögerung hier mit dem, wie ich finde, aber geilen Grund, den
Danke,
du angeführt hast, dass du noch Autostest gefahren bist. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig, von meinem Bruder, aber ich bin sehr happy mit meinem Auto. Mein Bruder, aufgrund des neuen Budgets, will sein Auto tauschen.
Wird die Flotte aufgestockt.
Genau. Und da wollte er den Mitfahrer nicht außen vor lassen. Und deswegen habe ich mich jetzt noch pressen lassen. Aber es hat Spaß gemacht.
Und was ist das Kriterium bei dem neuen Auto, dass du vorne links gut sitzen kannst und fährst und er hinten rechts viel Beinfreiheit hat, oder?
Richtig, dass sozusagen die Limousine genug Kopfraum hat und Beinstauraum und die Bar aufgestockt ist. Das sind so die Kriterien. Ja, und das Jaguar-Fell weich ist, weil ich genug bin.
Aber apropos Fahrer, ich habe mir mal überlegt, als zum Anfang meiner Profi-Trainer-Karriere habe ich ja gemerkt, dass man viel im Bus unterwegs ist. Und als wir am Anfang unterwegs waren, hatten wir immer einen Busfahrer nur. Und in Deutschland gibt es ja andere Gesetze als in den USA. Der Busfahrer darf ja irgendwie dann 4 Stunden fahren und muss dann 3/4 Stunde Pause machen. Und dann darf er nochmal 2 Stunden fahren. Also du bist sehr viel auf der Raststätte. Da habe ich mir irgendwann überlegt, es wäre doch genial, wenn ich auch noch einen Busführerschein hätte. Dann kann ich dann den Busfahrer ablösen. Also wir können dann so tauschen. Also ich steige dann mit in den Bus mit der Mannschaft und fahre dann auch den Bus nach Hause. Ist dann aber daran gescheitert, dass es extremst teuer ist, einen Busführerschein zu machen. Also es kostet richtig viel Geld. Ja, du musst so einen Personenbeförderungsschein haben. Also habe ich dann nicht gemacht. Aber heute kam der Gedanke wieder auf, dass ich meine Serviceleistung bei so Menschen wie dir noch upgraden können, nachdem ich las, dass Thomas Müller, der Fußballspieler, sich einen Privatjet gekauft hat für seine Frau und die gerade Flugstunden nimmt. Da habe ich mir überlegt, wäre das nicht interessanter Service von mir, wenn ich so einen Pilotenschein hätte und ihr da mal irgendwo hin müsst, dann würde ich euch auch dann fliegen. Was hältst du davon?
Du kannst so viele Pilotenführerscheine machen, wie du willst. Du transportierst mich auf gar keinen Fall. Aber du kannst das ja auf jeden Fall mal dem DBB vorschlagen. Ich glaube, die brauchen so jemanden.
Ach, geil. Ich bin dann so Coach, Life-Coach, Ernährungsberater, Koch und Pilot.
Kannst du dein limitiertes Honorar aufstocken?
Ah, okay.
Da macht's auch Sinn. Okay. Was ich aber da bedenke bei der Geschichte ist, ich male immer noch Bilder für Geburtstage und Weihnachtsgeschenke und der Thomas verschenkt hier Privatflugzeuge.
hat alles seine Zeit. Mach dir mal Gedanken drüber. Moritz, wie sieht's aus? Wie sieht's aus drüben? Ihr habt ein paar Spiele gespielt. Wie läuft's, Jung?
Ja, ist entspannt. Also wir haben heute endlich mal wieder ein Off-Day. Wir spielen irgendwie die ganze Zeit nur. Ich guck raus, es sind 30 Grad Mitte November. Könnte schlimmer laufen. Wir waren die ganze Zeit unterwegs und jetzt haben wir mal endlich eine Woche gehabt, wo wir nur zu Hause gespielt haben, was sehr angenehm war. Paolo hat sich leider ein bisschen verletzt. Das ist immer ein bisschen doof, wenn dann so der beste Spieler, der 20 Würfe nimmt, weg ist. Dann ist alles aufgewirbelt, aber irgendwie haben wir uns ganz gut gefangen. Und ich habe auch gerade ordentlich Spaß. Ich habe einen neuen Lifehack, eine neue Sache, die ich ausprobiere. Und da muss ich meinem Bruder Credit geben. Ungern, aber muss ich machen. Und zwar, der ist ja so ganz spirituell neuerdings und hört ganz viele Podcasts und meditiert ganz viel und so. Und wir reden ganz viel über das Freispielen. Also nicht darüber so viel nachdenken, was passiert, sondern einfach machen und im Moment bleiben. Und das klingt immer so leicht gesagt, aber dann in Wahrheit ist es ja gar nicht so leicht mit ganzen Social Media und Fernsehen und in der Facility läuft ständig First Take und solche Geschichten. Und da geben wir uns wirklich Mühe, das zu limitieren. Und mein neuer Trick, auf den ich heraus will, ist, dass ich mir nicht mehr die Stats angucke. Und das scheint jetzt so tief, so simpel zu sein für den Außenstehenden, aber es ist wirklich verrückt, wie in den letzten 7 Jahren der Sport für mich so in Nummern definiert wurde. Also ich bin immer ins Bett gegangen und habe gesagt, oh, heute habe ich, keine Ahnung, 4 aus 7 geschossen, das war okay. Oder heute habe ich 8 aus 9 geschossen. Boah, bin ich geil. Ich fühle mich wie ein junger Held. Oder ich habe 3 aus 11 geschossen. Mann, bin ich scheiße. Warum spiele ich überhaupt Basketball? So, diese Emotionen sind letztendlich so ungesund, dass gar keinen richtigen Spaß mehr macht. Und dann hat mir Franz vorgeschlagen, guck doch mal nicht mehr auf die Stats und spiel einfach nur. Und das mache ich jetzt seit ein paar Spielen und das macht wirklich einfach mehr Spaß. Ich weiß nicht, ob die Ergebnisse anders sind, weil ich es nicht mehr checke. Aber es macht auf jeden Fall einfach
anderen,
Spaß.
Sind die Trainer auch mit dir zufrieden? Also kriegst du so ein Gestik und Mimik von den Trainern, wo du sagst, ach ja, die gucken mich noch freundlich an, oder hast du das Gefühl...
Ja, ich glaube, es läuft eigentlich alles ganz smooth. Wir haben bis jetzt nur gewonnen, seitdem ich es mache, aber es macht mir auf jeden Fall großen Spaß. Und ich muss noch eine Geschichte dazu zählen, bevor ich dich jetzt voll labe hier am Anfang.
Nee, ich will das fragen.
Achso, hau raus.
Weil dieses mit den Stats, also da muss man ja für den Laien auch nochmal verstehen. Stats heißt, du sprichst von den Stats, die du dir nach dem Spiel anschaust, richtig?
Die Statistik, genau.
Also die Statistik, genau. Du schaust dir die Statistik an, da siehst du ja genau, wie lange du auf dem Feld warst, wie viele Würfe du genommen hast, aus welchen Positionen du das gemacht hast. Du kannst alles, was du gemacht hast, kann man in Zahlen mittlerweile ja darlegen.
Korrekt.
Das ist ja in der Welt des Profisports ein total wichtiges Tool, ja, für die Trainer. Ja. Also zum Beispiel, mich hat ein dir bekannter Analyst hat mir geschrieben, boah, super, hier, frag doch mal den Moritz, wie seine bla bla bla, irgendwelche Offensivfouls, die du ziehst, die Rate soll ganz toll sein und so. Also das ist ja ein Riesenthema. Aber ist das, also du sagst, ihr schaut da ja beide nicht mehr drauf. Also was heißt das bei Franz? Weil du sagst, der ist auf einem ganz anderen Weg neu. Also wie muss ich mir das vorstellen?
Erstmal muss ich sagen, Franz ist wirklich, also ich habe mir eigentlich geschworen, in diesem Podcast wenig über Franz zu sprechen.
Der ist ja bei euch beide, ihr habt das ja.
Nee, aber ich muss sagen, der ist da ja Jahre ahead. Also was seine Reife angeht, der vergisst man ja, dass der, ich weiß gar nicht wie alt, 22, 23 ist. Der agiert ja teilweise wie ein 30-Jähriger, auch so off the court. Das ist ja schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich könnte das nicht, wie der das macht. Also der nimmt ja teilweise auch 20 Würfe pro Spiel. Und das heißt ja, dass wenn du 20 Würfe nimmst, du triffst ja wahrscheinlich knapp weniger als die Hälfte. Also dann gehst du raus mit 8 aus 21, 9 aus 18. Mhm. Das heißt, du verwirfst 11 Würfe in einem Spiel. Mhm. Musst du dir mal überlegen. Also, wenn ich 11 Würfe pro Spiel verwerfen würde, dann würde ich denken, ich bin richtig schlecht. Ich kann nicht schlafen. Ich würde jeden Wurf darüber nachdenken. Also diese mentale Stärke, die du brauchst, um konstant trotzdem da even keel zu bleiben, die ist schon sehr, sehr groß und er investiert da sehr, sehr doll drin. Ist natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man, sagen wir mal, 35 Minuten spielt, als wenn man nur 17 spielt, weil du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch Fehler zu machen. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann sitze ich halt länger und das ist auch völlig okay, es ist der Job, aber es ist halt, du hast halt nur eine Chance so pro Hälfte und er steht die ganze Zeit drauf so. Ist natürlich auch eine andere Ausgangssituation, aber der ist sehr, sehr investiert darin. Also wir gucken, wenn wir Basketball gucken, machen wir den Kommentar aus, empfehle ich sehr. Für alle jungen Spieler, die auch BBL gucken und all den Mist. Erstens lesen die auch nur Stats ab und zweitens denken die, wären wichtiger als sie sind. Kein No Offense. Und wir machen Kommentar aus, das heißt, wir gucken Basketball nie mit Kommentar an. Dann diese ganzen Shows, das ist ja in Deutschland gar nicht so schlimm. In Amerika ist ja alles First Take, dann Get Up. Das geht ja nur um Ergebnisse. Es geht nur darum, wer der Geilste ist und wer der Dümmste ist. So, was gestern wieder für eine Scheiße passiert ist, gucken wir gar nicht an. Das ist eine lustige Story, da haben wir in der Facility, wir haben so eine richtig geile Sports-Facility in Orlando, ne? Alles ist perfekt. Geile Küche, wir verbringen wirklich viel Zeit da drin, weil wir auch hart arbeiten. Wir haben 1000 Fernseher und die sind immer an. Überall, du kannst nicht irgendwo hingucken in den Raum und es ist kein Fernseher an. Ob das im Kraftraum ist, in der Küche, überall sind Fernseher. Und immer, jeden Tag ist First Take an. Jeden Tag. Und First Take, für die Leute, die es nicht kennen, ich weiß nicht, ob das sagt, das ist so eine Show, da sitzt der Stephen A. Smith und er sagt, ja, Julius Randle war wieder scheiße gestern. Und Luka Doncic muss abnehmen und Franz Wagner war kacke. Und das ist einfach nicht gut für die Seele. Und weißt du, was Franz jetzt immer eiskalt macht? Und ich hab's ihm jetzt kopiert. Der ändert einfach immer den Sender. Also wir essen dann Frühstück und dann geht er zu diesem Riesenfernseher und geht von ESPN auf TBS und dann gucken wir da Friends. Und du läufst jetzt immer nur noch durch die Facility und siehst überall Friends und dann weißt du, Franz war da. Aber es ist, man ist sofort entspannter. Und ja, das wollte ich nur noch mal kurz hier reinwerfen.
Das ist ja ein total wichtiger Punkt, den Menschen oft nicht verstehen oder nachvollziehen können, die nicht in diesem Feld arbeiten, dass dein Unterschied oder der Unterschied zu dem Job, den du hast und dem Unterschied, den Job, den ein Mensch hat, der einen normalen Bürojob nachgeht, dass du diese Bewertung dessen, wie dein Ergebnis war vom letzten Tag, jeden Tag dann auch hörst. Also ob du gut warst oder schlecht, kannst du am nächsten Tag, ob gewollt oder nicht gewollt, irgendwo lesen, hören, sehen. Es ist ja wirklich völlig wild. Und wenn du dich da nicht, so wie ihr das ja gerade hinkriegt oder dabei seid, das hinzukriegen, so ein bisschen ausblendest und nicht die ganzen externen Faktoren mit einbeziehst, ich glaube, das ist schon ein guter Move. Die Frage ist nur, wie lange man das so durchhält und wie man das, also wie man da eine Balance vielleicht reinkriegt. Das ist ja auch vielleicht...
Manchmal ist es ja auch geil, auf Instagram einfach zu scrollen und sich so ein paar oberflächliche Sachen reinzuziehen. Also wir tun ja jetzt auch nicht so, als wären wir hier irgendwie Buddha. Aber also man muss schon investieren so in seine, wie soll man sagen, in seine Seele ein bisschen. Ne? Also schon cool.
Ja. Ich habe Zeitung gelesen und in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich ein Interview gefunden in der Welt. Und das Interview hast nicht du gegeben, sondern deine Mom. Und,
oh mein Gott.
Deine Mom hat ja ein Buch geschrieben. Und die Mutti. Ich weiß, die Mutti, dass wir da im Sommer haben wir da ein paar Mal drüber gesprochen über das Buch auch. Und da warst du immer so ein bisschen so hin und her gerissen, wie gut du das findest, wie geil du da bist, wie stolz du darauf bist auf dieses Buch. Da sind mir ein paar Dinge in dem Interview aufgefallen, die ich aber auch in unseren Fragen, von unseren Kommentaren und unseren Feedbacks von Social Media mitbekommen habe. Und da ging es ganz oft darum, über die Anfänger deines Sports, als du begonnen hast, Basketball zu spielen als Kind. Und die Frage war immer die gleiche, hey, wie fange ich denn an, wie schaffe ich den Start? Also ob es jetzt für Fitness ist, wie schaffe ich es loszulegen? Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, auch über das Thema Disziplin. Aber auch so, wie werde ich denn eigentlich Basketballprofi oder wie komme ich denn überhaupt dazu? Und da wäre meine Frage so, hey, wie hast du denn eigentlich losgelegt? Ich weiß jetzt schon ein paar Dinge, aber was war der erste Schritt? Warum bist du nicht Handballer geworden, sondern warum bist du Basketballer geworden?
Also erstmal muss man dazu sagen, dass mit dem Anfang, ja, wie soll ich sagen, ich habe erstmal Fußball gespielt, wie jedes deutsche Kind. Ne? Also ich habe erstmal Fußball gespielt, SV Imper Berlin, bis heute, große Liebe.
Das war nichts, das bin ich mir sehr sicher, dass das nichts war.
Doch, ich war wirklich gut, muss ich sagen.
Moritz, niemals.
Doch.
Gibt es da Zeitzeugen? Zeitzeugen?
Kannst du alle fragen. Damals in der ersten und zweiten E, also da gab es so einen großen, blonden Lulatsch, der aussah wie ein Mädchen. Der hat alle, also ich war Jan Koller mit einem Fuß. So ein bisschen so Luca Toni-mäßig. Luca Toni. Aber wenn der Ball nach hinten gegangen wird, dann haben sie mich mal eingewechselt für ein Tor, weil wir 14-0 hinten oben waren, gegen Köpenicker SC oder so. Dann haben sie mich mal ins Tor gepackt oder so. Oder nee, ich glaube in die Verteidigung. Da stand es direkt 14-1. Aber nach vorne ging alles. Nee, aber dann war es schon ziemlich auffällig, dass ich groß geworden bin. Und dann hat mich meine Mutter, und das ist bei uns zu Hause so ein bisschen ein Running Gag, weil du sie angesprochen hast, hat mich so zum Encouraged, auch mal was zu machen, was nicht draußen ist, weil sie ungern im Regen stehen wollte und mir zugucken wollte. Und hat mir zu einem Hallensport positiv gedrängt, würde ich es mal ausprobieren. Mein Vater war Handballer und deswegen habe ich irgendwie Basketball gemacht. Und es war ziemlich schnell. Und das ist jetzt der springende Punkt, auf den wir beide, glaube ich, hinaus wollen. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, auch wenn Fußball mir richtig Spaß gemacht hat, ich fand es richtig geil, auch immer richtig räudig in diesem Käfig bei uns in der Grundschule da, mich hingeworfen auf den Tartan, kam mit den Schürfwunden nach Hause, überall war Sand in allen Ritzen, also geil, fand ich geil. Aber irgendwie beim Basketball habe ich gemerkt, dass ich ganz schnell Sachen aufgenommen habe und gelernt habe und auch deutlich schneller als nicht nur beim Fußball, aber auch als die anderen Kinder. Also ich habe sehr, sehr schnell gecheckt, dass die besten Spieler, die das hier schon seit Jahren machen, irgendwie mich nicht mochten und das wahrgenommen als Respekt. So, und das ist in der U8, U10, also weißt du, was ich meine? Also da gibt es noch nicht viel, was man irgendwie wahrnimmt und da habe ich schon, das macht natürlich deutlich mehr Spaß, wenn du Sachen schnell lernst. Und ja.
Aber da hast du schon gemerkt, dass du gut bist oder vielleicht sogar besser bist als die anderen Kids.
Ja, also ich würde einfach sagen, ich würde, ohne den Vergleich zu suchen zu anderen Kids, aber ich würde einfach sagen, ich hatte total große Angst vor meinem ersten Basketballspiel. Ich hatte gar keinen Bock. Mein Vater hat mich ein bisschen gezwungen, so, wir machen das jetzt mal, damit du es mal ausprobierst. Mhm. Und sobald ich gespielt habe, habe ich eine ganz andere Freiheit gespürt, weil ich mich viel mehr aufs Spielen konzentrieren konnte, als auf, was muss ich machen. Sondern ich habe einfach gespielt und ich habe auch gemerkt, wie ich ganz schnell lerne. Und das ist so, das haben wir auch letzte Woche angesprochen, so ein, das macht süchtig, ne? Dieses Gefühl von Aufnehmen und ja, merken, dass du adjustest. Und also das habe ich sehr, sehr früh gespielt beim Basketball. Und da war dann auch, also ich habe das dann auch 2 Jahre lang mit Fußball zusammen gemacht, aber der Drops war ziemlich schnell gelutscht, dass Basketball hier auch wegen meiner Körpergröße einfach der bessere Sport war.
Warst du da auch schon, wie groß warst du als Kind? Also warst du da auch schon, wie bist du da gewachsen? Also
Ich war immer der Größte. Ich würde sagen, so in der 9., 10. Klasse habe ich so einen kurzen Stopp gehabt und da haben mich ein paar Leute überholt und dann habe ich irgendwie 20 Zentimeter in 7 Monaten zugelegt oder so und dann war vorbei. Also ja, ich war schon immer einer der Größeren.
Und der erste Basketballverein, wo warst du da? War das jetzt eine besondere Förderung oder war das ein normaler Basketballverein, der jetzt nicht auf Leistungsorientierung aus war?
Nö, es war ein guter Verein, lokal. Man muss dazu auch sagen, ich bin ziemlich privilegiert im Prenzlauer Berg aufgewachsen. Wir haben da alles. Also das Umfeld macht einen riesen Unterschied. Ne? Also Alba ist in der Max-Schmeling-Halle Knarkstraße gewesen. Ich bin da 5 Minuten morgens zum Frühtraining gelaufen. Also gar nichts. Meine Eltern mussten nicht investieren. Keiner musste irgendwas machen. Ich bin einfach immer zum Training gegangen mit dem Fahrrad. Selbst wenn es geregnet hat. Meine Jungs hier, meine Kumpels sind nach Teltow gefahren für eine Stunde mit der S-Bahn. Also es ist was ganz anderes, ein ganz anderes Opfer. Und ich habe Fußball angefangen beim SV Empor Berlin, was lustigerweise auf dem gleichen Gelände wie der Max-Schmeling-Halle ist, auch immer noch. Auf den Plätzen habe ich Fußball gespielt und das war ein guter Verein, das ist immer noch ein guter Verein. Und dann irgendwann muss man sich halt entscheiden, ob man so zu Hertha will oder so diese Schritte machen will. Und da habe ich mich halt für Basketball entschieden.
Und dann hast du dich für Basketball entschieden, aber dann kamen ja auch irgendwann die Hürden des Sommerurlaubs, wie ich gelesen habe.
Ja, was hast du denn da genau gelesen, echt?
Also, ich habe es nicht vorliegen, aber es war scheinbar ein Riesenthema, dass deine Mutter nicht bereit war, die Familiensommerurlaube nach dem Terminplan von Alba Berlin und dem Terminplan vom Deutschen Basketballbund zu timen. Und wenn die jetzt meinten, Turnier spielen zu müssen, dass wir da nicht in Urlaub fahren können. Und deswegen war deine Mutter immer so, wie sie sagt, ignorant und hat einfach Urlaub gebucht, obwohl da irgendwelche Lehrgänge waren. Und ihr konntet dann teilweise nicht zu den Lehrgängen mit, weil ihr zum Familienurlaub musstet. Und du hättest dann gesagt, ja, das wäre dir unangenehm, dass jeder wüsste, dass sie die Mutter sei, die euch immer abzieht von den Lehrgängen.
Ja, das ist bis heute so. Das ist bis heute so, dass meine Mutter bekannt ist unter den Berliner Basketballtrainerschaften für die Mutter, die ihre Kinder irgendwie immer rausgenommen hat aus allen Events. Also, das ist so ein Running Gag mit den Coaches, mit denen ich auch immer noch eng bin. Aber ja, das ist wahr. Also ich habe mehrere Turniere, auch nicht so Turniere, die mal so, nicht Barnim Cup oder so, sondern so ein richtig geiles Luxus-Basketball-Leistungsturnier in Kaunas. So habe ich verpasst über Weihnachten oder über Neujahr, weil ich in La Gomera war. Und meine Familie fand es halt wichtig, irgendwie auch 2 Wochen nach Südspanien zu fahren und habe auf La Gomera Weihnachten gefeiert, während meine Jungs da irgendwie in der litauischen Winter gegen Vilnius mit 60 auf den Hintern gekriegt haben. Und ja, wie gesagt, also das mit dem Buch ist ja generell so ein Thema, das hast du ja auch angesprochen, du hast ja auch selber ein Buch geschrieben, es ist ja gar nicht so einfach, alles so preiszugeben, da würde ich dich auch gleich nochmal was fragen. Aber es ist tatsächlich sehr interessant, weil meine Mutter war da sehr, sehr stubborn, würde ich sagen. Und hat das eiskalt durchgezogen. Und da fehlt ja jetzt, also als kleines Kind, so ein bisschen die Macht, ne? Also, was soll ich denn da jetzt sagen? Als 14-Jähriger, ja, wir machen das nicht.
Ja, aber, Aber es hat ja auch nicht geschadet. Also die Qualität, da gibt es ja noch einen zweiten, das hat sich dann doch irgendwie durchgesetzt. Also es ist ja scheinbar auch nicht ganz falsch gewesen, auch da so ein bisschen. Deswegen finde ich das so spannend. Also wie viel suffern muss man, weißt du, wie viel leiden muss man, wie viel Entbehrung muss man eingehen? Und du hast ja unendlich viele Entbehrungen eingegangen, aber scheinbar eben auch hat die Mama dann gesagt, nee, wir fahren jetzt in den Familienurlaub. Und es war auch okay so. Deswegen, diese Balance ist schwierig, wenn man, weißt du, mir geht's um einen Ratschlag. Also was würdest du jemandem raten, der jetzt Basketball spielt und merkt, er ist jetzt selber jung und aber irgendwie so ganz gut. Wie macht man es? Wie fängt man an? Wie macht man weiter?
Naja, also ich würde erstmal sagen, der Fakt ist ja, ob das jetzt Basketball ist oder irgendwas anderes, und das kennst du ja, deswegen fasziniert mich auch deine Leidenschaft zum Quälen so, weil du ja nicht wirklich einen Sport per se machst, sondern eigentlich dich um deinen Körper kümmerst nur. Es geht ja eher darum, dass man das liebt, was man macht. Also ob das jetzt Ballett ist, Basketball, Handball, Fußball etc., Schach. Es geht ja dieser Klickmoment, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass man merkt, oh, das macht Spaß, das macht süchtig, dass ich hier lerne. Das muss man finden. Und dann ist auch egal, welches Hindernis im Weg steht. Ob jetzt die Mutter sagt, man fliegt nach La Gomera. Übrigens, ich habe auch den La Gomera-Urlaub genossen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie bockig in meinem Zimmer saß. Aber selbst das... Das ist trotzdem funktioniert, weil ich halt dann wiedergekommen bin in die Halle und hab Bock gehabt zu trainieren, so. Und auch, also, ich glaube, diese Eigeninitiative zu haben, das Bedürfnis zu haben, dran zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man das spürt, dann weiß man ja, dass man das liebt. Und also, das hatten Franz und ich, glaube ich, schon immer sehr, sehr doll. Und das habe ich auch gespürt, dass ich das teilweise mehr hatte als meine Kollegen. Das habe ich übrigens auch gespürt, als ich ans College gegangen bin, dass auf einmal alle Basketball so doll geliebt haben wie ich. Also einer der größten Unterschiede, dass viel mehr gearbeitet wurde. Und also, das ist für mich der springende Punkt, dass man diese Liebe findet, für was auch immer das ist.
Ich glaube ja, das ist also da, allein dadurch bist du, und ich sehe mich auch so, so privilegiert, dass wir was gefunden haben, was wir wirklich sau gerne mögen, also was wirklich Spaß macht und wo wirklich, also das, was ich tue, würde ich ja auch tun, wenn ich nicht Geld dafür bekommen würde. Natürlich zu begrenzten Mitteln, weil ich ja irgendwie da meinen Lebensunterhalt verdienen müsste, so. Aber du würdest ja auch vermutlich auch noch Basketball spielen.
100 Pro.
Was ich aber total spannend finde, in dem Moment, wo das Ganze zu einer Berufssportkarriere wird, also so in dem Moment, wo der Spieler von der Jugend zu den Profis kommt oder zu einem, also einen Vertrag unterschreibt, durch diesen Arbeitsmodus ändert sich aus meiner Sicht vieles, weil ich merke das immer, wenn die Mannschaften, mit denen ich arbeite, daran, wenn die erfahren, dass sie 2 Tage frei bekommen aus irgendwelchen Gründen, da ist immer eine Riesenfreude und super geil, 2 Tage frei, yeah. Aber wenn ich dir als Kind gesagt hätte mit 14, hey Moritz, die nächsten 2 Tage kannst du nicht in die Basketballhalle gehen, die ist zu, wir haben kein Training, dann warst du sauer. Und das finde ich, das ist für mich so ein bisschen die Aufgabe. Also wie behält man den Spaß dabei, das, was man als Leidenschaft begonnen hat, aus Spaß, aus Fun, aus auch einfach nur, weil es einem große Freude gemacht hat, weil man gerne auf dem Platz steht, beizubehalten, auch wenn das beruflich wird. Und da sind wir ja wieder beim Ausgangspunkt von der Methode, mit der du gerade arbeitest, einfach zu spielen, einfach das zu machen, was du liebst, und nicht zu gucken, ist der jetzt da 50% Quote oder 55% Quote, sondern einfach, aber das ist ja so verdammt schwer, oder?
Das ist ja, ist total schwer, und das ist ja auch alles, du hast ja nichts anderes zu tun, ne, in deinem Leben, wenn du Profi bist, deswegen ist es alles so magnified, also es ist alles so darauf, da habe ich eine interessante Story für dich, als ich diesen Effekt, den du beschreibst, den habe ich gespürt, als ich gedraftet wurde. Ich bin aufgewachsen mit diesem Traum, ich habe in der U-Bahn die Drafts angeschaut, ich habe auf dem Weg zum Training in die U-Bahn im kalten, arschkalten, grauen Berlin. Das war mir alles egal, weil ich nur in die Halle wollte, irgendwie morgens um 6.30 Uhr in die Schützenstraße, ja. Habe ich mir Drafts angeguckt, NBA-Podcasts. Ich hatte da so Bock drauf. Und das hat mich irgendwie getrieben, dieser Traum. Und dann im College das Gleiche. Und dann wurde ich gedraftet. Und auf einmal ist diese ganze Liebe und diese Romantik, von der du gerade gesprochen hast, einfach gestorben. Die war einfach weg. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich die Jahre, ich würde sagen 1,5, 2 Jahre nach meiner Draft, den Sport nicht so geliebt habe, aktiv geliebt habe, wie ich es jetzt auch wieder tue, aber auch damals gemacht habe. Also das hat mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Und ich habe nicht so hart gearbeitet. Und wenn ich hart gearbeitet habe, war es nicht wegen der richtigen Gründe. Und das hat einen riesen Einfluss darauf gehabt, wie es gelaufen ist. Hundertprozentig. Auf meine tagtägliche Attitude und all das drum und ran. Also, das gebe ich ganz gerne zu. Und jetzt ist ja 7 Jahre her, kann ich das auch so reflektiert aussprechen.
Du hast mal erzählt, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen, als du in diesen Workouts warst vor dem Draft,
ja,
dass man, du musst mal zu den Teams fahren und dich da präsentieren. Ne? Also wenn ich es richtig verstehe, wird man eingeladen von Teams, die interessiert sind. Man kann da so Workouts, also vorspielen, und die können einen schon mal so in Action sehen. Da hast du mir damals erzählt, dass du durch deine Präsenz, durch dein vieles Reden, durch deine einfach dadurch, dass du dich auf dich aufmerksam gemacht hast, viel Eindruck geschunden hast oder einfach, du wolltest einen Unterschied machen zu anderen Spielern.
Ja. Ja, das ist, ich weiß, das ist interessant, dass ich das erzählt habe. Das stimmt wirklich. Das war auch, also das war natürlich, ich bin ja eh ein sehr, sehr lauter und extrovertierter Typ, aber ich habe das zwar nicht bewusst gemacht, aber ich habe gemerkt, wie Leute das suchen. Und dann war ich bei den Lakers im Workout und da gab es so ein, da gab es einen Spieler, Bro, das war so ein undersized 5-Mann. Und das, wie es funktioniert ist, die packen dich dann mit einem Matchup ins Workout, also, und dann spielst du 3 gegen 3. Und die wollen halt sehen, wie verteidigst du einen kleineren Spieler oder wie machst du das? Und dann packen die dich in so Szenarios und dann musst du gegen die spielen. Und der will natürlich auch gedraftet werden. Also es geht hier um Leben und Tod. Quasi. Mhm. So ist die Vibe. Mhm. Und der Typ hat mich so zerstört. Also es war unglaublich. Der hat mich so auseinandergenommen. Er war viel schneller, hat alles getroffen. Und ich habe halt so ein bisschen gesagt, okay, wenn ich jetzt nichts mache, dann kann ich meine Karriere beenden. Und dann habe ich halt einfach nur gnadenlos Shit geredet und habe den so zur Maus gemacht. Und jedes Mal, wenn er getroffen hat, was er übrigens weitergemacht hat, habe ich ihm gesagt, yes, happy birthday, so nach dem Motto, das macht er sonst nicht so. Und nach dem Workout, also ich habe mich auch verletzt, habe mich wie Sau gefühlt, kamen die auf mich zu, wow, that was awesome, your energy, your vibe, everybody in the gym felt you, und es war so, bitte was? Und das geht dann auch wieder so, das ist dann auch so, diese Eigenwahrnehmung ist meistens, es ist nie so schlimm, wie man denkt, und es ist auch nie so gut, wie man denkt. Deswegen, dieses Denken, während man spielt, das ist einfach nur Gift. Also das steht nur im Weg, und letztendlich haben mich die Lakers ja auch gedraftet, also es war so, also die Story ist schön, dass du das hochgebracht hast, weil ja, schön wäre es, wenn es immer noch so klappen würde.
Aber hast du das vorher in deinem Portfolio auch schon gehabt?
Wie meinst du in meinem Portfolio?
Also im College oder vorher, hast du dieses Reden, dieses Verbale, diese Präsenz allein durch deinen Trash-Talk, nennst wie du willst, war das immer schon so oder war das ein neues Tool, was du dir erarbeitet hast?
Nö, ich würde sagen, das war schon immer Teil meiner selbst. Ich würde aber sagen, als ich dann ins College gekommen bin, war das so ein bisschen so, in Deutschland wird man ja fast verhaftet, wenn man Shit redet. Also deswegen reagieren die Leute auch immer so sensibel zu Dennis, weil Dennis halt sagt, was er denkt und sagt, hier, ich bin hier und wenn du mir im Weg stehst, dann töte ich dich. So ist das halt einfach. Also jetzt mal, nicht um mich zu übertreiben, aber...
Im Sportlichen,
and I'll let you know about it. So, und du kommst halt nach Amerika und da ist es so normal. Und ich habe so gedacht, boah, ich bin zu Hause, Digga. Geil. Endlich, endlich darf ich das machen. Und ich würde sagen, ich habe gelernt, das produktiv zu benutzen. Also man immer ist auch nicht gut und man muss auch so ein bisschen lernen, das so hinterher zu kurbeln, weil man will ja, ist ja auch ein Teamsport, ne? Man will jetzt auch nicht die Lampen immer auf sich haben, aber ich habe gelernt, das zu nutzen und auch mal abzustellen.
Wenn du 3 Dinge so oder auch nur 2 hast, die, wenn man anfängt, sag mal, also das eine ist, den Spaß zu finden, die Leidenschaft zu haben. Was würdest du noch nehmen?
Leidenschaft, dann würde ich zurück zu, was du letzte Woche gesagt hast, das Umfeld, also alle Fragezeichen, alle Hindernisse, die dir im Weg stehen könnten, limitieren. Ja, also zum Beispiel der Hack, den du immer sagst, wenn du keinen Bock auf Laufen hast, du limitierst deine Fragen, die du dir am Morgen stellen musst, indem du dir deine Sachen schon rauslegst. Und indem du, dass der Olaf Scholz deinem Security Guard sagt und irgendwie ein System von Accountability. Also Leute, das ist gut. Leute, die den ähnlichen Traum haben oder ähnliche Idee haben, sich mit denen auseinandersetzen. Das hilft auch immer sehr. Das glaube ich, ist auch ein Schlüssel. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass diese ganzen Tipps und Tricks, ich bin auch persönlich ein bisschen ungeduldig. Digga, zum Anfang gehört auch einfach mal, was sie sich trauen. und auch einfach mal machen. Das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Da gibt's nicht irgendwelche Tricks, da gibt's nicht irgendwelche anderen Leute, die die Arbeit für dich machen. Manchmal musst du auch einfach von der Klippe springen, manchmal fällst du auf die Schnauze und manchmal fliegst du.
Wow!
Und das ist sehr gut, sehr, sehr gut. Und ich hatte dabei für mich das Stichwort, man muss in der Lage sein oder den Willen haben, auch mal wieder Anfänger zu sein. Ja, also gerade wenn wir später, also als Kind bist du ja sowieso Anfänger und machst ja alles und traust dich alles. Und das sehen wir ja so bei Kindern, die Skifahren lernen. Ja, die fahren, stellen sich auf die Dinger und fahren runter. Oder ja. Fallen sie auf die Nase, stehen wieder auf und fahren, no, machen das so. Und irgendwann funktioniert's. Und desto älter du wirst, desto schwieriger ist es ja, neue Dinge anzufangen. Weil wenn ich neue Dinge anfange, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich etwas nicht richtig mache, ich Angst habe, mich zu blamieren, vielleicht jemand fragen muss, viele Rückschläge habe. Und ich merke das in meinem persönlichen Alltag, zum Beispiel auch, weil du sagst, das Buch zu schreiben. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ich bin ein Fitnesstrainer, aber bin kein Autor. Das ist diese Hürde, die du hast in diesem Moment, jetzt sagen, ach, wie geht das denn? Wen frage ich denn da? Kannst du mir mal helfen? Hilf mir doch mal, komm mal her. Das ist, glaube ich, eine der Hauptaspekte, um auch da erfolgreich zu sein. Dieses einfach loslegen, anfangen, sich darüber bewusst zu sein, dass das vielleicht nicht alles klappt. Aber ich glaube, so mit jedem Schritt, den man vor den anderen setzt, kommt man da schon immer ein Stückchen seinem Ziel näher.
Ich hab da mal eine Frage, wo du dein Buch ansprichst, weil du hast es vorhin schon angesprochen, ich habe mich ja total schwer gefallen, auch wenn es ein totales Leidenschaftsprojekt meiner Mama war und das total toll war, sie zu beobachten, wie toll es, also wie viel Spaß ihr das gemacht hat. Ich habe mich total schwer gefallen mit diesem Buch, weil wir haben eine Doku, wir leben sowieso schon ein Leben im Public Lifestyle. Brauchen wir jetzt wirklich noch ein Buch, wo wir über uns selber reden, so? Und du hast ja jetzt auch ein Buch geschrieben und du spielst ja auch mit diesem öffentlichen Raum sehr, sehr intensiv auf Social Media und all solchen Sachen. Das teile ich ja auch mit dir, dieses Leben so ein bisschen. Inwieweit fühlst du dich wohl, deine privaten Informationen da raus zu preschen? Und wie viel Einblicke willst du der Öffentlichkeit geben in dein Leben? Weil du willst ja eine Authentizität darstellen. Und wo ziehst du Grenze und was ist für dich so ein No-Go und warum? Also das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich bin 27, ich arbeite da immer noch dran, versuche so die Grenzen auszutesten. Würde mich mal interessieren, deine Gedanken dazu.
Ich habe das für mich gelöst, indem ich da eine Grenze ziehe und erzähle in dem, was du ja hier in der Öffentlichkeit hörst, worüber wir sprechen, was du bei Social Media siehst, immer aus meinem beruflichen Umfeld. Also ich rede über Training, ich rede über Ernährung, ich rede über Schlaf, ich rede über Mindset, aber ich rede halt nicht über meine Familie oder ich zeige jetzt nicht, wie ich wohne, wie ich lebe, wie ich auf dem Sofa sitze und welche Serie ich jetzt privat schaue. Und das ist, glaube ich, für mich wichtig, dass ich so einen Safe Space habe, in dem, wo ich mich frei bewegen kann, in dem ich mache, was ich möchte und aber nicht gezwungen bin, darüber zu sprechen und auch das Ganze zu zeigen. Weil ich glaube, das ist wichtig, dass man abschalten kann. Und die Leute glauben mir immer, gerade wenn du bei Social Media aktiv bist, dass du den ganzen Tag auch da konsumierst. Und ich eher sende da mehr, als dass ich konsumiere, weil ich das als total cooles Tool nutze, um Informationen, um Wissen, um Erfahrung zu teilen, aber eben nicht so viel da zu konsumieren. Und das Gleiche ist bei meinem Buch auch gewesen. Also ich habe natürlich Geschichten erzählt, ich habe Geschichten doch aus von früher erzählt, aber die sind ja passiert. Also da habe ich ja eine freie Wahl, wie intim ich da werde, wie ich da ins Detail gehe. Und habe ich mir gar keinen Kopf drüber gemacht, dass da irgendwelche Informationen sind, die man nicht wissen sollte. Ich fand es auch wichtig, dass man Dinge da anspricht und da auch erzählt, die einen natürlich auch ein bisschen verletzlich zeigt, weil das ist ja immer in unserer Sportwelt so, wir zeigen ja immer alle, wie toll, wie stark, wie super wir sind. Ich glaube, das ist wichtig, dass man erkennt, ja, du und ich, wir sind ganz normale Typen mit den normalen Problemen des Alltags, mit den Gedanken, mit den Sorgen, mit den Ängsten, mit den Nöten. Und diese Welt habe ich mir so aufgebaut, dass man halt nicht so viel weiß über mich privat, was ich mache, wo ich lebe und wo ich abends um 22.45 Uhr jetzt bin. So, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da einen Rückzugsort hat. Und das glaube ich auch für dich, das sage ich dir ja auch immer. Also dieses eine ist ja die Privatperson Moritz Wagner du und dein Bruder, ihr lebt da zusammen. Das ist ja total geil. Man erfährt jetzt ja auch einiges von euch in der Doku, aber man muss ja nicht 24 Stunden bei euch reinschauen können.
Nee, aber ich finde es total interessant, weil das ist bei mir genau umgekehrt. Also ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren so ein bisschen für mich gemerkt, wie dieses ganze Brand, und deswegen mich so beeindruckt davon. Und das ist alles gar nicht ohne, das ist ohne Bewertung. Also es gibt nicht one is better than the other. Es ist einfach, ich habe für mich gemerkt, dass dieses Aufbauen einer Persona und eine Sache oder andere Sachen, wie soll ich sagen, nicht weglasse, aber nicht erzählen, total anstrengend für mich ist. Also ich versuche dann eher so die Seite zu beleuchten, die, wo ich mich wohlfühle, authentisch zu sein. Und wenn ich mich nicht mehr wohlfühle, dann lasse ich das weg. Aber was ich nicht mache, ist, was ich gar nicht machen kann, ist, und da bin ich einfach ziemlich schlecht, und das merkt man dann auch sofort, weil ich, da macht sich Franz immer lustig, wenn ich was nicht mag, dann geht's nicht, dann ist es vorbei. dieses Brand-Building. Also was denn für eine Brand? Weißt du, als ich Rookie war, kamen so Leute auf mich zu und wollten so Logos mit mir machen. Und ich denke mir immer so, wer will denn ein Logo von mir? Was denn für ein scheiß Logo? Ich bin ein Mensch, so nach dem Motto. Und dementsprechend habe ich halt auch meine sozialen Medien geformt oder keine Ahnung. Deswegen finde ich es voll interessant, dass das so verschiedene Ansätze sind. Und letztendlich geht es ja darum, dass man sich wohlfühlt mit dem, was man macht. Also,
ja, aber ich glaube auch, dass die Menschen einfach viel mehr an deinem Leben interessiert sind, was du machst, wie du lebst, als an meinem Leben. Weißt, das kommt noch dazu. Also da sind natürlich Aspekte von dem, was ich mache in meinem Job und wie ich das mache. Das finden Leute vielleicht interessanter. Als bei dir will man ja alles wissen. Ich will wissen, was du für Klamotten anziehst, was du jetzt für ein Auto kaufst, wo du lebst, mit wem du da lebst, was du privat machst, wo du essen gehst, mit wem du, also da gibt es da so viele Informationen, die die Leute wissen wollen von dir. Bei mir ist das kein Mensch, deswegen halte ich das eh raus und habe da ruhig meine Ruhe. Das verstehe ich aber, also dass du da einen anderen Ansatz hast, ist interessant, kann ich nachvollziehen, aber betrifft mich nicht.
Ja, fairer Punkt, aber ich finde es immer so krass, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Amerika ist ja immer das erste Brandbuilding, was die Agenturen dir dann erzählen, you are a brand. Was sie ja eigentlich meinen ist, sag keine dummen Sachen öffentlich, aber das kannst du ja auch sagen, ohne dass du sagst, du bist der Brand. Aber dieses, ich investiere jetzt in meine sozialen Medien und ich baue mir jetzt ein Imperium auf. Spiel doch erstmal Basketball, Junge. Vielleicht bist du ja gar nicht so gut. Also vielleicht investierst du erstmal die Energie in der Halle und guckst, ob du gut wirst. Und dann kannst du dich um deine Brand kümmern, anstatt mir jetzt hier was von einem Logo zu erzählen. Also das fand ich immer schon so ein Quatsch, Alter.
Da muss ich ein ganz großes Shoutout geben an meinen Freund Leon Dreiseitel. Leon ist ja Eishockeyspieler, wie du weißt.
Ja.
Und spielt bei den Edmonton Oilers, einer der größten kanadischen Vereine, haben letztes Jahr im Stanley Cup gespielt. Und Leon ist ja auf dem Level wie du und Franz unterwegs, sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe ihm gratuliert zu dieser, es gibt eine Amazon-Doku, die heißt Face Off. Da geht es um, ich glaube, 5 oder 6 Folgen. Das sind so die großen Spieler von den großen Teams, werden so beleuchtet. Und er und sein Conor McDavid, die sind auch beleuchtet worden, wurde eine Doku über die gemacht. Aber wer Leon kennt, Leon hat da nicht so große Freude dran, eine Kamera im Gesicht zu halten. So, und da habe ich aber es war gut gemacht. Ich habe dieses Bild angeschaut und es war echt ganz cool so. Da habe ich gesagt, hey Leon, ey, cool, dass du mitgemacht hast und klasse und Glückwunsch. Oh. Und dann hat er nur geantwortet, Arne, ich bin Eishockeyspieler, ich bin kein Influencer.
Ja, das ist ein
Fakt. Und er zieht es einfach durch, weißt du, er sagt, okay, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich habe da keinen Spaß dran, das stresst mich alles, ich werde fürs Eishockeyspielen bezahlt, ich möchte mich darauf konzentrieren. Und dieses Thema Personenmarke, Brand, ist bei ihm jetzt noch nicht so so sehr im Fokus. Finde ich auch geil. Also ist auch ein Weg, ne?
Vielleicht können wir ihn ja mal rekrutieren, hier eine Appearance zu machen bei uns. Vielleicht hat er ja Bock.
Auf jeden Fall. Leon, das ist eine offizielle Einladung, die ich hier ausspreche. Ich weiß, du freust dich.
Werde ich auch Bock. Ich wollte auch eine kleine Sache sagen zu deinem Buch. Ich sag mal so, ja. In Sachen Namensgebung haben wir das hier bei diesem Podcast besser gemacht als bei deinem Buch.
Ja, warum das denn? Warum das denn?
Na, wegen Bessermacher.
So,
kannst du
ach
so nicht sagen. Kleiner Dad-Joke. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, ja. Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Bessermacher. Wie kam es dazu? Also, ist ja jetzt auch nicht der bescheidenste Name, ne? Also, da lese ich auf jeden Fall keine Geschichte von einem, wie soll ich sagen, schüchternen jungen Mann.
Willst du jetzt die Geschichte vom Buch wissen oder vom Namen? Was ist
von
mehr?
Vom Namen. Das Buch übrigens, auf dieser kann man ja mal Werbung machen hier. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, Bessermacher von Arne Graskowiak. Ne? Gibt's auch.
Ja.
Gibt's überall. Thalia.
Gibt's überall.
Ganz hinten.
Wo man Bücher kaufen.
Ganz hinten. In den staubigen
Abteil. Muss man vorbestellen. Vorbestellen. Ist nicht erhältlich, man muss es vorbestellen.
Wenn ihr Glück habt, ist es da.
Ja, genau. Ja, du musst ja, wenn du ein Buch schreibst, musst du einen Namen draufpacken. Und Training, Ernährung, Regeneration und Mindset da drauf ist jetzt nicht so catchy. Und es geht ja auch darum, was, wenn das im Buchhandel steht, dass die Leute sagen, ah, cool, das muss ja Aufmerksamkeit erregen. So wie du Aufmerksamkeit erregt hast in deinen NBA-Draft-Workouts, musst du ein Buch Aufmerksamkeit erregen.
Okay,
und ich habe überlegt, okay, was kannst du da draufpacken? Und dadurch, mir fällt da auf, du hast das Buch nicht komplett gelesen. Ich erkläre das auch im Buch, warum das Buch Bessermacher heißt, weil irgendwann mal ein Athlet zu mir gesagt hat, warum, also ich betreue Athleten, die gehen so wie du zu ihrem normalen Job und machen ihr normales Training beim Team und beim Verein und werden da betreut und kommen zusätzlich dann noch in ihrer Freizeit privat zu mir und arbeiten mit mir. So, und dann wurde mal einer gefragt, ja, warum machst du das? Also, warum investierst du denn jetzt noch Geld und Zeit, dass du jetzt da zum Arne hindaddelst? Und dann hat er gesagt, ja, weil Arne mich besser macht. Er ist ein Bessermacher. Und das fand ich cool, weil das ist ja so die Idee, warum ich das Ganze mache, weil ich Spaß dran habe, Leute dabei zu helfen, besser zu werden. Nicht jetzt nur bei Kniebeugen und Liegestütz, sondern eben auf die Themen, Training, Ernährung, dabei zu helfen, ein Mindset aufzubauen, eine Kultur aufzubauen für sich, dass sie sich wohlfühlen, dass sie maximal performen können. Und deswegen gab es diesen Begriff Bessermacher. Und das ist natürlich cool, weil du kannst spielen mit diesem Besser, du kannst spielen mit dem Begriff Macher. Und am Anfang hieß das Buch sogar noch der Bessermacher. Aber da habe ich gesagt, nee, ich will ja gar nicht der Bessermacher sein und ich bin gar nicht der einzige Bessermacher, sondern du machst mich auch besser. Also es gibt viele Bessermacher und ich profitiere ja super von Menschen wie dir und von Dennis Schröder und von Leon Dreisettel und Co., weil ich ja da an dem Top-Athleten lerne. Ich lerne ja von deinem Mindset. Ich lerne ja, wie du die Dinge angehst. Ich lerne ja, wie du es geschafft hast, zu einem der besten Spieler zu werden. Und deswegen war die Idee des Bessermachers. Und ja, es ist ein bisschen catchy, aber der Untertitel heißt ja von Spitzensportler lernen.
Nee, und ich muss auch sagen, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe dir jetzt natürlich ein bisschen Shit gegeben. Ich habe dir das Buch nicht gelesen aus folgendem Grund, weil als es rauskam, haben wir jeden Tag miteinander verbracht. Und ich wollte nicht noch den Tag mit dir verbringen und dann, wenn ich ins Bett gehe, noch 10 Seiten von dir lesen, also und dich dann morgens wiedersehe. Das wäre dann sozusagen 24/7 mit Arne im Sommer.
Auch geil.
Und die wollte ich mir sparen. Und jetzt gucke ich gerade die Sopranos und deswegen ist gerade wenig Zeit zum Lesen. Aber ich verspreche dir, dass ich es lese. Ist okay. Viel Stoff drin, okay. Wahrscheinlich.
Okay, so. Aber ich würde gerne mal zum aktuellen Tagesgeschehen der USA kommen.
Hört mich, ist doch gar nicht los.
Es gab eine Wahl. Ja. Wie ist das bei euch gewesen? Wie war es für euch? Wie ist das? Wie muss ich mir das vorstellen für euch? So als junge Menschen, Sportler, ihr werdet ja auch gefragt, Meinung. Wie ist der Umgang damit?
Boah, ey, wie viel Zeit haben wir? Also, ja, es ist ja, das ist jetzt meine 3. Wahl hier in den Staaten gewesen. Ich fand sie dieses Jahr ziemlich unspektakulär tatsächlich. Erstmal muss ich dazu sagen, dass mein Ampelwitz ja anscheinend auch nicht so gut ankam im Kanzleramt. Da scheint es ja auch ordentlich zu brodeln. Aber das ist ja mit der Politik gerade generell, da kann man das ja vielleicht auch gerade mal so ein bisschen pauschalisieren. Nicht nur aus zeitlichen Gründen, auch aus thematischen Gründen, weil sich die ja da schon sehr, sehr überlappen. Ja, ist ein sehr unangenehmes Thema. Ich liebe Politik, also ich habe das schon immer gemacht, kann mich da auch ein bisschen reinsteigern. Ich finde es ja generell auch, ich habe einen Kumpel, der sehr, sehr involviert ist, sagen wir mal, in politischen Themen. Und der hat mir mal erzählt, ich brauche jetzt keinen Sportler, der mir irgendwas über Politik erzählt. Weißt du, dann gucke ich lieber Lanz. Aber wenn mir ein Sportler sich zu wichtig tut und hier mir seine politische Meinung aufdrückt, habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und diese Meinung verstehe ich auch und teile ich zu einem Teil. Deswegen bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, was ich jetzt hier sage. Generell finde ich aber trotzdem, dass auch Politik ja das Menschen betrifft und Sport eine tolle Plattform ist, darüber zu reden. Und wenn dem Zuhörer das immer noch nicht gefällt, dann kann er jetzt auch ausschalten einfach, weil es ist unser Podcast und ich habe Bock drüber zu reden. Nein, aber generell, also es ist ja alles gut und schön, aber es ist eine sehr, sehr angespannte Stimmung. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass keiner drüber redet. Kleine Geschichte, die ich dazu erzählen kann. Ich war im Sommer, im Juli oder August, mit meinem Bruder in New York für ein paar Tage, Wochen. Und wir sind, das war noch in der Offseason nach den Olympischen Spielen, sind in eine Bar gegangen und sind mit der Subway von unserer Wohnung zur Bar gefahren. Und auf dem Weg nach draußen stand jemand mit Kamala Harris Hats so und wollte die verkaufen. Und wir haben so gesagt, das ist ja cool und sind vorbeigelaufen. Und dann haben wir so, wollen wir eine kaufen? Und dann haben wir jeweils eine gekauft für $10. Und die haben wir dann im West Village angezogen in der Bar, oder ich zumindest für den Abend. Und ich dachte so ein bisschen so, es wäre lustig, ich bin hier vielleicht auch in New York, da verstehen mich die Leute so. Und dann wurde ich wirklich richtig angeschissen in der Bar von so einem, ich will das jetzt gar nicht bewertend sagen, aber von so einem Typen mit schönem weißem Hemd hochgekrempelt, der gerade von seiner, von seinem Beruf kam und hat mich angeschissen. Und unabhängig davon, für wen man jetzt wählt oder generell, was man wählt in Deutschland und welche Meinung man hat, es ist einfach eine Vibe in der Luft, ein Gefühl, was sehr, sehr unschön ist. Und für mich dieses das originale Mindset von oder Intention von Politik nicht mehr repräsentiert. Und weil generell, und das mag jetzt ein sehr idealistischer Approach sein von mir, geht es ja bei Politik darum, dass man den Leuten hilft und dass es allen gut geht und dass man Kompromisse findet, wie es allen Menschen auf dieser Erde gut geht. Und was ich jetzt hier in den letzten Wochen gesehen habe, also ich habe ein Auto gesehen, wo drauf stand, we won. So von wegen so, haha, etepetete, so, oder, keine Ahnung, eine Frau, die kam mit so einem riesengroßen T-Shirt ins Chipotle und da steht, voting for the felon. Also dieses, ich weiß, er ist ein Arschloch, aber ich vote halt trotzdem für ihn, auch wenn er halt verurteilt wurde. Ich mach's aus Trotz so. Es ist alles sehr, sehr anstrengend und schade. Und ich find's auch tragisch, dass nicht drüber geredet wird. Leute,
warum wird nicht drüber geredet? Das verstehe ich nicht.
Ja, die Kultur ist anders, Mann. Es ist, also erstens, was mir sofort aufgefallen ist, als ich nach Amerika gekommen bin, zum Beispiel, wenn ich jetzt Fußball gucke, ja, wenn ich jetzt Deutschland gegen, keine Ahnung, Griechenland Fußball gucke, dann wird in der Halbzeit kommt ZDF Nachrichten. Und dann kriege ich mit, was gerade in der Ukraine passiert ist oder bla bla bla. Und dann geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Das heißt, ich mag zwar nicht so aufmerksam sein wie beim Spiel, aber ich krieg trotzdem mit, dass was passiert. In Amerika, wenn du fernguckst, guckst du sehr, sehr, wie soll ich sagen, zielorientiert. Du kannst einen Sender anmachen und du denkst, die ganze Welt dreht sich nur um Sport. Das heißt, du kannst der Geschichte einfach aus dem Weg gehen. Und dann ein großes Thema, warum keiner drüber redet und warum es so polarisierend ist, ist meiner Meinung nach, dass es nur zwei Parteien gibt. Und was dadurch halt passiert ist, dass in Deutschland passiert es ja leider auch immer mehr, weil nicht repräsentiert Politik gemacht wird, sondern einfach halt machtorientiert. Aber Leute, auch wenn sie wissen, dass, sagen wir mal, sie entscheiden quasi, es gibt so viele Themengebilde, so viele Themengeschichten, die repräsentiert werden durch eine Partei, dass man als Mensch ja nicht alle mögen kann. Also ich kann ja nicht die Demokraten nicht für alles, was sie machen, lieben. Das geht ja einfach gar nicht. Das heißt, ich als Mensch suche mir halt das Themenkonstrukt aus, was für mein Leben am interessantesten ist und was ich am meisten brauche, suche mir das aus und nehme in Kauf, dass die anderen nicht wirklich in mein Leben passen. Ja. Und so passiert es halt, dass ganz viele Leute, ganz viele arme Menschen, die ökonomisch nicht weitersehen, halt auch Trump wählen, weil der halt Veränderung repräsentiert. Das habe ich gehört, gibt es eine Partei, die das ähnlich populistisch macht in Deutschland. Und weil keiner drüber spricht und nicht repräsentierend Politik gemacht wird, sondern machtorientiert, ohne jetzt in einen Zeit-Podcast umzugehen hier, funktioniert das halt. Und jetzt haben wir 4 weitere Jahre.
Wie nimmst du die Berichterstattung auf in Deutschland? Ich meine, du kriegst deutsche Medien ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit durch Familie oder du wirst ja auch so. Wie nimmst du das auf, den Unterschied zwischen der deutschen Berichterstattung und der US-Berichterstattung?
Ja, viel neutraler. Also in Amerika gibt es ja nur CNN und Fox und dann Fox gehört den Republikanern, CNN den Demokraten. Und wenn du CNN dir anguckst, denkst du, die Demokraten sind die Götter und die Republikaner sind die größten Arschlöcher und andersrum. Also es gibt kaum neutrale Mediengebilde. Jetzt müssen wir nicht so tun, als ob auch wenn die Öffentlich-Rechtlichen vom Steuerzahler bezahlten Fernsehsender neutral sein sollten, die komplett neutral sind. Sind sie natürlich auch nicht. Das sollte uns, glaube ich, auch bewusst sein. Aber der Lanz fragt halt schon kritische Fragen und der fragt sie halt auch den Grünen, der SPD und der AfD. So, und es ist halt eine deutlich, wie soll ich sagen, kritischere Umgangslage, also kritischere Konversationskultur als in Amerika.
Aber hat dich jetzt der klare Ausgang der Wahl denn da überrascht oder habt ihr das da schon vor Ort dann kommen sehen? Also
kommen sehen nicht wirklich. Ich habe mich so ein bisschen davor geschützt. Ich habe auch mir die ganzen Sachen vorher nicht angeguckt, weil dieses Drama, da kann man einfach nicht schlafen. Ich war total enttäuscht natürlich. Überrascht war ich überhaupt nicht. Da können wir jetzt noch tiefer einsteigen, warum das alles passiert ist. Ist, glaube ich, jetzt hier nicht angebracht, aber ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, auch bei uns natürlich unter jungen Menschen etwas, was zu Gesprächen anrührt. Aber ich, also in Florida, in Orlando, siehst du halt auch mal eine Magerhead-Courtzeit. Also jedes Spiel in den letzten Wochen. So, also es ist schon eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Kultur hier, eine andere Landschaft, so. Das macht schon was mit einem.
Und beeinflusst dich das sonst oder glaubst du, dass es dich beeinflussen wird in der Zukunft, in den nächsten Jahren?
Das ist
in deinem täglichen Leben. Also glaubst du, dass du es jetzt merkst? Wird sich was für dich Merkbares ändern?
Boah, das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Also generell natürlich, also ich habe ehrlich gesagt mich jetzt auch politisch nicht so darauf eingestellt. Also ich bin jetzt hier kein Politikexperte. Ich glaube eher im Umgang miteinander ist einfach alles noch viel schlimmer geworden. Also die Leute sind noch enttäuschter, sind noch weiter, die Schere geht noch weiter auseinander. Und ich glaube, das merkt man einfach. Und das finde ich so schade. Das merkt man auch, Arne, das finde ich so krass. Ja? Also wenn in Berlin Wahlen sind oder in Deutschland, dann siehst du ja an jeder Ampel, siehst du diese, sagt SPD hier, du wählst Olaf Scholz, weil und bla bla bla. Und hier wird einfach, hier wird Werbung gemacht, da wird einfach für anderthalb Minuten auf Donald Trump oder auf Kamala Harris gehatet. Weil alles privatisiert ist, kannst du ja alles senden. Und dann steht danach, Donald Trump approved this message. Also die machen gar nicht Werbung für sich, sondern die hetzen einfach auf den Gegner. Und du denkst dir so, was ist das mit Politik? Wo geht's da überhaupt noch um Menschen? Danke, dass wir diese Plattform haben, hier darüber mal zu sprechen, weil ich finde das auch ganz wichtig, dass man das als Sportler auch mitkriegt. Und ist natürlich auch, ich wurde auch viel angesprochen darüber, auch über soziale Medien, dass wir das im Podcast auch mal ansprechen. War mir wichtig, dass man da auch mal ein paar Worte drüber verliert, weil ich muss auch sagen, ich finde beide Seiten auch interessant. Ich finde es immer wichtig, dass alle Leute zusammen in einem Raum kommen und diese polarisierende Stimmung, die ätzt mich halt total. Es sollte auch gar kein Problem sein, dass Demokraten und Republikaner sich zusammen an einem Tisch setzen und diskutieren und das nicht persönlich nehmen. Genauso in Deutschland, aber mittlerweile, auch wenn man diese ganzen Shows guckt, hat man einfach nicht das Gefühl, dass es so ist. So. Wie kommen wir jetzt?
Vielen Dank.
Wie kommen wir jetzt heraus?
Wie kommen wir jetzt zu deinem Feedback, was du bekommen hast? Hast du mir geschrieben, dass du Feedback bekommen hast zu der Mindset-Geschichte?
Wir können jetzt eine kleine gewagte Transition wagen und zwar von Politik zu unserer Mindset-Konversation letzte Woche. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich erging, aber ich habe wirklich viele Nachrichten gehabt, die mir gesagt haben, oder Leute, die mir geschrieben haben, dass sie motiviert von uns waren und direkt in die Halle, aufs Feld, keine Ahnung, was gegangen sind. Und da muss ich sagen, Arne, das gibt mir, das habe ich letzte Woche schon gesagt, auch wieder ein gutes Gefühl. Also es ist irgendwie schön, aber auch ein mulmiges Gefühl, weil also viel Quatsch können wir uns hier nicht erlauben. Die Leute scheinen zuzuhören.
Du hast Verantwortung jetzt auf deinen Schultern, noch mehr als ohnehin schon. Aber mir geht das wie dir auch. Ich finde das total genial, dass wir Feedback bekommen, dass wirklich, da gehen so viele Fragen ein. Ich mache ja jetzt ab und zu, mache ich hier Fragebutton bei Social Media. Ich habe jetzt Livestream schon gemacht. Also ich versuche Fragen zu beantworten, die wir vielleicht nicht hier beantworten können. Wir nehmen natürlich schon viel mit ein. Aber ja, mir geht es auch so. Also wenn wir Leute oder Menschen motivieren können, wie gesagt, heute mit dem Anfang oder mit der Disziplin, dann ist das unglaublich wertvoll und da freue ich mich sehr. Ich habe ja, wir hatten doch auch ein Feedback zu deiner Poop-Story. Da war doch eine Aufklärung noch, wie das mit dem Geschmackssinn
richtig,
war.
Richtig, richtig, richtig. Ich wollte sagen, weil wir haben das so verkauft und mir wurde ganz viel geschrieben, dass ich irgendwie so ein Keck sei, weil ich diesen Gedanken hatte. Der kam nämlich nicht von irgendwoher. Ich denke mir ja keine Sachen aus. Mir wurde geschrieben, dass der Geschmackssinn sich tatsächlich in der Luft verändert. Und ich glaube, das habe ich einfach ein bisschen...
vertauscht.
Selektives Zuhören oder Erinnern nennt man das. Aber die Story kam ganz gut an. Aber das passiert mir jetzt nicht mehr.
Ja. Sehr gut. Was steht jetzt an, Moritz? Die nächsten Tage, was ist los bei deiner Welt?
Weißt du, was lustig ist? Ich muss dran denken, letztes Mal, als wir aufgenommen haben, haben wir gerade die Pacers weggefetzt und dann haben wir 5 Mal in Folge verloren. Diesmal haben wir gestern wieder die Pacers weggefetzt. Und hoffentlich verlieren wir jetzt nicht 5 Mal in Folge. Aber das ist mir noch eingefallen, würde ich noch lustigerweise sagen. Jetzt sehen wir die Pacers hoffentlich erstmal nicht. Was steht an? Wir spielen Philly morgen. Ich muss mal ein bisschen aufräumen bei mir, ein bisschen Wäsche machen, was ansteht. Weil so, wenn so viele Spiele sind, habe ich dafür keine Zeit. Mhm. Auch mal ein paar Nachrichten beantworten. Weißt du, mich mal hinsetzen. Lange nicht mehr gemacht. Anstrengender
Tag. Ist das personalkrank, oder was?
Anstrengender Tag. Vielleicht lege ich mich nachher noch in die Sauna. Mal gucken. Also ganz entspannt hier.
Aber wieso musst du deine Wäsche selber machen? Ist das Personal wieder krank, oder was?
Nee, so gewisse Sachen mache ich noch alleine. Weißt du? Mein Bruder ist leider aus dem Alter raus, dass er es für mich macht. Früher habe ich es...
die Rookie-Aufgabe.
Nee, weißt du, was Franz immer gemacht hat? Das hat mich auch immer richtig genervt. Wir hatten im letzten Haus, wo wir vorher haben wir einen Waschraum gehabt oder nur eine Waschmaschine, hat er immer meine Socken geklaut, der Penner. Und jetzt haben wir zum Glück eigene Waschmaschinen. Der klaut mir keine Klamotten nicht mehr. Also das ist auch wichtig. Das ist wichtig. Ja.
Ja, Moritz, für mich geht die Nationalmannschaftszeit wieder los.
Ja, ich habe gesehen, es geht los, ne? Wo fahrt dann hin?
Nächste Woche treffen wir uns im wunderschönen Heidelberg. Trainieren da 3 Tage am OSP Heidelberg. Kennst dich ja da aus.
Das kennt der Coach noch nicht, der Neue.
Das kennt der Spanier. Das kennt ihr in Spanien noch nicht. Heidelberg ist noch nicht so der Begriff, aber das zeigen wir ihm.
Wird er lernen.
Die Olympiastützpunkte muss man kennenlernen, klar. Und dann fliegen wir nach Stockholm, spielen Schweden in Stockholm und dann auch in Heidelberg auf dem Rückweg. Und ja, wir versuchen dafür zu sorgen, dass du dann, wenn du denn kannst und fit bist, eine EM spielen kannst.
Können wir mal drüber reden, ja, wie absurd dieses Konstrukt ist? Das macht gar keinen Sinn.
Das ist völlig vorgewählt. Das ist völlig wild. Das ist wirklich... Also diese Suche nach Spielern, die einsatzfähig sind und dass du da auf euch alle NBA-Spieler, an alle Euroleague-Spieler verzichten musst und irgendwie so rumbetteln musst, dass du Spieler bekommst und das ist irgendwie alles einfach irgendwie
macht alles komisch. Keinen Quatsch. Das ist alles Quatsch. Können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber reden.
Ich werde berichten auf jeden Fall, wie es war. Wir sind jetzt da eine Woche, 8 Tage unterwegs. Freue ich mich drauf. Geht wieder los.
Machst du Vlogs?
Weiß ich noch nicht. Vloggen, ja, ich muss ja da, das ist so kurz, weißt du, wir haben ja viel Training, wenig Zeit.
Vielleicht mal den neuen Trainer vorstellen. Oder irgendwie was.
Ich stelle dir mal den neuen Trainer, das stelle ich mal beim Social Media Kanal vor. Ich schaue mal auf Moritz,
Wir freuen uns.
So.
Na dann, ne?
Hey, ich hau mich hin. Gute Nacht, ne?
Ich gehe in die Sauna.
Sportfrei.
Hau rein, sportfrei.
Viel Spaß.
Spaß
gut, Erholung. Sportfrei.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.